Donald Trump greift Friedrich Merz frontal an, nennt Deutschland ein kaputtes Land, erhöht die Zölle auf unsere Autos und Lkw und will 5000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Es ist Samstagabend deutscher Zeit. Sandra ist in New York, ich in Köln. Legen wir los.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, fangen wir vorne an. Friedrich Merz kritisiert Trumps Iran-Krieg und die US-Strategie. Trump kontert mit persönlichen Angriffen, nennt Deutschland kaputt, stellt Merz als ahnungslos hin. Wie siehst du das aus US-Perspektive? Ist das Trump-Wut-Rhetorik oder ist das nochmal eine Stufe mehr?
Eigentlich, es sorgt natürlich für Empörung, aber im Grunde genommen ist es nicht wirklich relevant, weil wir wissen, dass Donald Trump Deutschland hasst, dass er ganz Europa ist ihm ein Dornenauge. Er hat ja gesagt, das wurde nur gegründet, um den USA zu schaden. Also sein Ziel ist es, Europa zu schaden, Europa auseinanderzubrechen. Und ob Merz jetzt was gesagt hat, was Trump nicht gefallen hat, wie sagt man denn, to put his foot in his mouth, sagt man hier, also ins Fettnäpfchen getreten ist, ist irrelevant. Einige europäische Politiker haben sich ja bereits in den letzten Wochen schon kritisch geäußert. Es macht keinen Unterschied. Donald Trump ist auf Zerstörungskurs. Von daher, von einer Nuance her, hätte man ihn noch etwas länger vielleicht befrieden können. Keine Ahnung. Aber langfristig gesehen läuft es alles auf ein Ziel hinaus, nämlich Europa muss sich unabhängig machen. Es kann sich nicht mehr auf die USA verlassen und muss sich darauf vorbereiten, dass schlimmstenfalls die USA Europa in den Rücken fallen werden.
Jetzt erinnern wir uns an die Bilder von Merz bei Trump im Oval Office. War das alles gespielt oder gab es da so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Sympathie, Schulterschluss? Wie hat denn das auf dich gewirkt?
Das sind alles immer nur Momentaufnahmen. Das kommt darauf an, mit welchem Bein Donald Trump aufgestanden ist. Friedrich Merz ist ein respektabler Politiker und so ist er ihm zunächst mal entgegengetreten. Die amerikanischen CEOs und Investoren werden im Vorfeld Donald Trump auch nochmal gesteckt haben, dass Deutschland wichtig für sie ist, also dass er sich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger bewegt. Natürlich hat Donald Trump keine Disziplin, deswegen haben alle gezittert, was bei dem Treffen möglicherweise rauskommen wird. Als dann klar war, dass es glimpflich ausgegangen ist, habe ich auch direkt gesagt, das hat überhaupt nichts zu bedeuten.
Jetzt geht Trump ja noch weiter. Er reduziert die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um 5000, kündigt das öffentlich an, verknüpft das politisch mit der Merz-Kritik. Wie wird denn das in Washington, in New York, in den USA diskutiert? Ist das eher symbolhaft oder ist das ein echter Kurswechsel nochmal?
Hier ist jeden Tag so viel los und so viel Chaos, so viele neue Schlagzeilen, vor allen Dingen was den Iran betrifft, dass man fast größere Sorgen hat, vor allen Dingen, weil das nicht überraschend kam. Donald Trump hat bereits in der ersten Amtszeit gesagt, dass die NATO, das hat er schon vor Jahrzehnten gesagt, dass die Europäer die NATO praktisch ausnehmen, dass er aus der NATO austreten möchte. Und wenn er das nicht kann, weil es nicht geht, weil der Kongress in der letzten beiden Amtszeit ein Riegel vorgeschoben hat, dass Donald Trump nicht alleine austreten kann, eigenmächtig, dann wird er trotzdem alles tun, um das Militärbündnis zu unterwandern. Es kam allerdings direkt nach einem Telefonat von Donald Trump mit Wladimir Putin. Auch von da sieht man immer wieder das gleiche Muster, einen inhaltlichen Zusammenhang. Ja, das kam hier dann eben auch nochmal hoch in Social Media, in den Zeitungen, bei Experten. Aber wir sehen das ja immer wieder. Also von daher, es gab ein paar Schlagzeilen, es gab ein paar Äußerungen, ein paar, die abgewiegelt haben, gesagt haben, 5000 ist noch nicht so viel, da müsste noch viel anderes hinzukommen. Aber es ist meiner Meinung nach ein Anfang von Donald Trumps Plan und da kann noch einiges hinterherkommen. Ja, die USA brauchen die Basen in Deutschland, zum Beispiel Rammstein. Aber da hätte Donald Trump sicherlich auch kein Problem zu sagen, Rammstein behalten wir, ob ihr wollt oder nicht. Und wenn dann ein NATO-Land angegriffen wird, verteidigen wir euch trotzdem nicht, weil ihr habt uns im Stich gelassen. Also diese Logik, diese Versuchen, einen inneren Zusammenhang zu finden, etwas logisch schlüssig zu erklären, läuft bei Donald Trump immer in die Leere. Wie wird das denn bei euch gesehen?
Also diese Ankündigung, 5000 Soldaten abzuziehen, das verursacht, glaube ich, weniger Panik. Das ist eher so ein Reality-Check. Und vielen wird hier klar, die amerikanische Präsenz ist kein Naturgesetz, sondern eher so ein politischer Hebel. Und wenn wir beim Iran-Krieg auf Distanz gehen, dann kann Trump eben nicht nur twittern, sondern auch Truppen abziehen. Das verstärkt das Gefühl, wir sind sicherheitspolitisch abhängiger, als uns lieb ist. Aber das wissen wir ja schon eine ganze Weile.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass Deutschland die USA gestattet hat, die Basen für den Iran-Krieg zu nutzen und auch verletzte US-Soldaten auf deutschem Boden, medizinisch zu betreuen. Also es ist ja nicht so, als ob Deutschland gesagt hat, wir leisten gar keine Unterstützung, ihr dürft gar nichts machen, was mit dem Iran-Krieg zu tun hat. Aber der Punkt ist, du kannst es Donald Trump nie richtig machen. Egal, was das Ausland tun wird, es wird nie ausreichen. Und wenn Deutschland eigene Truppen schicken würde, theoretisch, Donald Trump würde immer noch versuchen, mehr rauszuquetschen.
Aber sag mal, parallel dazu dreht Trump an der wirtschaftlichen Schraube, die Zölle auf Autos, auf Lkw aus Europa, die in die USA exportiert werden, die sollen auf 25% steigen. Und damit trifft er natürlich direkt die deutsche Autoindustrie. Wie wird das denn in den Wirtschaftskreisen rund um die Wall Street gesehen? Ist das eher eine kurzfristige Verhandlungsmasse oder ist das eher ein neues Normal?
Es war eine Meldung, da sind aber wenige Diskussionen drauf gefolgt. Wir wissen ja, wie Donald Trump sich verhält. Ich gebe immer gern das Beispiel der Schweiz, die auf die er zunächst einen der höchsten Steuersätze aus dem Blauen heraus, Zollsätze erlassen hat. Und dann hat ihm das Gespräch mit der ehemaligen Präsidentin Keller-Sutter nicht gefallen. Sie hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er zur Strafe nochmal extra Zoll draufgelegt. Und dann kam eine Delegation nach Washington, hat eine speziell angefertigte Rolex-Tischuhr und einen Goldbarren Donald Trump gegeben. Und dann hat er die Zölle ganz schnell gesenkt. Also wir sehen, es gibt keine wirklichen ökonomischen Berechnungen, Szenarienanalysen, eine Strategie. Es geht rein, wie Donald Trump sich heute fühlt. Und an dem Tag hat er gesagt, so, Merz hat mir was Negatives gesagt, jetzt wische ich denen auch mal einen aus. Im Übrigen mag ich sowieso keine deutschen Fahrzeuge. Ich will nicht, dass hier noch mehr rumfahren. Das hat er auch schon vor Jahrzehnten gesagt. Ich werde nicht früher ruhen, bis ich keinen Mercedes-Stern mehr sehe auf der Fifth Avenue. Und dann hat er mal so die Zölle rausgehauen. Außerdem will er vermutlich immer noch, was damals so im Raum stand. Ich meine, die EU hatte letzten Sommer allgemein zugesagt, dass Europa 750 Milliarden irgendwas in der Art an Energie abnehmen würde von den USA, wo nachher richtigerweise gesagt wurde, also wie will man das denn durchsetzen, dass Privatunternehmen sollen gezwungen werden, von den USA Energie abzunehmen? Das war wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere, Teil einer Verhandlungsstrategie. Donald Trump versucht jetzt so viel wie möglich aus Europa rauszuquetschen. Er weiß, dass Europa politisch und wirtschaftlich in einer schwierigen Situation ist. Und wenn er dann Äußerungen tätigt, wie Deutschland ist am Ende, Merz hat es abgebrockt, dann weiß er natürlich, dass das bei den rechten Parteien und deren Anhänger politisch gut ankommt.
Aber wirkt ja nicht so spontan, das wirkt ja dann auch schon wieder nach so einem Kommunikationsplan. Also ich hatte ehrlich gesagt diese ganzen Strafzölle, gestern zum Beispiel, als das kam, 1. Mai, gar nicht mehr so super präsent. Ja, ich dachte eigentlich, okay, das hat er jetzt ein bisschen zu den Akten gelegt, dann flammte das wieder auf.
Für Donald Trump sind Zölle ein Machtinstrument. Wie gesagt, es gab nie Berechnungen, nie das, was normale Regierungen tun würden. Womit können wir im Gegenzug belegt werden? Also ein strategischer wirtschaftlicher Plan, den jedes Kleinunternehmen machen würde. Für Donald Trump war das super. Jetzt kommen alle bei mir angetanzt im Mar-a-Lago. Alle wollen Ausnahmen haben. Alle bringen mir Geschenke. Alle bringen mir Business. Alle bestechen mich über Krypto, meine Kryptofirmen. Ja, der hat ja, ich weiß nicht, im letzten Jahr 3 Milliarden oder so an Privatvermögen zugelegt. Man weiß es gar nicht so ganz genau, weil viel ist intransparent. Aber dafür sind die Zölle da. Und um seine vermeintlichen Gegner zu beleidigen, herabzuwürdigen. Und das tut er ja nur mit den Alliierten, das tut er zum Beispiel nie bei Wladimir Putin.
Glaubst du, es gibt irgendwie eine Strategie, mit der man ihn so ein bisschen besänftigen kann?
Ja, entweder Bestechung oder Erpressung. Und beides ist illegal. Und bei Donald Trump, ich meine, Katar hat ihm einen goldenen Jet geschenkt, ja. Und trotzdem hat er die zum Teil ohne Verteidigung da sitzen lassen. Also man kann sich bei Donald Trump auf nichts verlassen. Ich meine, ich glaube, dass Erpressung ganz gut funktioniert, aber da musste man sich das richtige Material rechtzeitig sichern. Aber ich glaube, das zieht. Also du musst dir mal überlegen, die Epstein-Akten, der jetzige amtierende Justizminister Todd Blanche ist Donald Trumps ehemaliger, persönlicher Strafverteidiger. Der hat jetzt die Zügel im Justizministerium in der Hand und geht ganz frech vor die Presse und sagt, es gibt keine unveröffentlichten Akten mehr. Wir haben alles veröffentlicht. Und der ist jetzt geschäftsführender Justizminister und sagt, ich hoffe, dass Donald Trump mich zum richtigen Justizminister machen wird. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ich liebe ihn trotzdem. Voll Nordkorea. Also die, was hier abgeht, ist so bizarr, man kann es kaum vermitteln.
Was gibt's denn Neues bei Epstein oder bei den Epstein-Akten vielmehr? Kam da was Neues raus?
Das Gefühl, was sich hier einstellt, ja, es gab was Neues. Es gab diesen Italiener, der früher auch ein, der wohnt bei im Trump Tower, der hatte früher auch eine in Anführungsstrichen Modelagentur. Man kann aber keine Aufträge, die er je vermittelt hat, finden. Es drängt sich der Eindruck auf, dass das auch eine Escort-Agentur war und er mit Donald Trump zusammengearbeitet hat und Donald Trump soll Melania über ihn kennengelernt haben und diese ganze Clique mit Epstein und es gibt ein mitgeschnittenes Gespräch, was die italienischen Medien letzte Woche veröffentlicht haben, wo er einen Deal gemacht hat. Ich kann es gar nicht mehr auf Deutsch sagen. Also es schien, als ob er einen Deal gemacht hätte mit den Trumps, dass er sagt, Melania sei kein Escort gewesen. Er bestätigt das. Das war in früheren Jahren. Mal gab es einen Prozess, ich glaube, es war die Daily Mail, die das behauptet hatte. Und dann gab es einen, Melania hat geklagt und er hat wohl dann für sie ausgesagt. Und Melania hat dann auf Band mitgeschnitten gesagt, mach dir keine Sorgen, wir decken dich, du hast nichts zu befürchten. Das war die eine Sache. Und dann die andere Sache, dass sie ja unvermittelt vor mittlerweile, ich glaube, 3 Wochen vor die Presse getreten ist und meinte aus dem Blauen heraus sagen zu müssen, sie hat nie was mit Epstein zu tun gehabt, wo alle sich gefragt haben, okay, was versucht sie jetzt zu verdecken oder mit welchem Narrativ will sie vorgreifen, was hat sie zu verbergen? Und wenn man sich ansieht, was Donald Trump im Iran macht, was für die USA aus keinerlei politischem oder wirtschaftlichen Gesichtspunkt irgendeinen Sinn ergibt, dann drängt sich der Eindruck auf, dass das mit zumindest neben dem Druck von Israel ein entscheidender Grund gewesen ist, warum Donald Trump dieses Chaos da auch aktiv weiter betreibt.
Um abzulenken.
Genau. Hört man denn bei euch noch was von Epstein?
Momentan ist da die Lage sehr ruhig. Wir gucken eher auf unsere wirtschaftliche Entwicklung. Und da liegen schon so ein bisschen die Nerven blank, weil natürlich die Prognosen immer weiter gekappt werden und weil es halt immer mehr Störfeuer gibt, die unsere wirtschaftliche Entwicklung voranbringen können. Beispielsweise der Iran-Krieg. Es gibt momentan eine große Diskussion um den Tankrabatt. Der gilt hier seit 1. Mai, wo man 17 Cent in der Spitze quasi Rabatt bekommt, wenn man einen Liter Sprit tankt. Und darüber diskutiert man gerade. Epstein ist gerade kein Thema, aber das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, wenn irgendwas publiziert wird.
Wenn du mit CEOs sprichst, sagen die irgendwas zu Donald Trump, jetzt vielleicht auch off the record, zu dir vertraulich? Oder halten die sich auch, wie hier die CEOs, komplett bedeckt?
Also ich glaube, Trump ist da so ein bisschen eingepreist. Man spricht da eher drüber, wie die Bundesregierung quasi vorangeht, ob die Wirtschaft dadurch wirklich wieder durch diese Reformen gesunden kann. Es werden so ein paar Reformen angeschoben, Gesundheitsreform und andere kommen jetzt noch. Und man sucht so nach Abseits, dass die Wirtschaft wieder anspringt, weil momentan ist es halt wirklich, es ist wirklich an ganz vielen Ecken schwierig. Da hat jetzt der Ölpreisschock natürlich nochmal gehörig reingehauen und diese 25% Zölle auf Autos, auf LKW, die verhageln natürlich die Stimmung in den Chefetagen der Autohersteller, wo man ja eh unter Druck ist. Also ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass man sich da jetzt ausschließlich auf Trump fokussiert. Das war ja damals, letztes Jahr schon in Davos, war das noch anders. Aber da dachte man auch, okay, es geht einigermaßen aufwärts. Die neue Regierung kommt und die lösen schon die Probleme. Und jetzt verhaken die sich immer wieder. Und der Frust in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist schon groß.
Man muss ja auch sehen, dass wenn jetzt deutsche importierte Fahrzeuge hier 25% teurer werden, da kann man zwar sagen, okay, dann kaufe ich eben nicht den Porsche oder was auch immer, aber wenn solche Autos künstlich ferngehalten werden vom US-Markt, dann hat das vor allen Dingen eine Konsequenz, nämlich dass nationale Hersteller hier in den USA auch die Preise erhöhen können, weil insgesamt sind die Preise höher, es gibt weniger Konkurrenz und die Konkurrenz, die da ist, ist teurer. Das heißt, für die US-Bürger hier ist es auch schlecht, mal abgesehen von denen, die überhaupt deutsche Fahrzeuge kaufen. Auch für den Rest ist das eine negative Entwicklung, die jeder normale Politiker realisiert. Aber Donald Trump ist es halt egal, wie sehr die Bevölkerung hier noch unter den hohen Preisen leidet.
Aber irgendwann können die sich gar kein Auto mehr leisten, oder? Ich meine, der Druck nimmt doch, der Inflationsdruck nach oben hin, nimmt doch da immer weiter zu.
Also wenn diese Entwicklung, die jetzt gerade unterwegs ist in der Pipeline mit Öl und allem, wenn die nicht recht bald umgedreht wird, dann rechne ich mit einem Schockevent. Ich glaube nicht, dass Familien mit mehreren Kindern, wo zwei Eltern ganz normale Jobs haben, ich glaube nicht, dass die diese Preissteigerungen, dass die noch wegstecken können. Und ich glaube auch nicht, dass die dann nur noch mit Verzicht bewerkstelligen können. Ich habe einen Vater, den kann ich nicht vergessen, der hat vor laufenden Kameras in Washington geweint, als er von Elon Musk im Rahmen der Doge-Aktionen aus dem Blauen heraus gefeuert wurde, ohne Grund. Und er sagte, ich habe zwei Teenage-Söhne und ich bin alleinerziehender Vater. Und Teenager, die essen so viel und ich habe so Angst. So gerade kann ich noch das kaufen, was sie essen, aber ich habe Angst, dass ich denen bald nicht mehr genug zu essen kaufen kann. Und das kam total authentisch, ist auch völlig glaubwürdig. Und dass sowas überhaupt möglich ist hier in den USA, ist ja eigentlich absurd.
Und trotzdem gehen die Leute nicht auf die Straße, ne?
Nee, ich war gerade gestern war der 1. Mai, ich war unterwegs, ich wollte zur Börse gehen und kam just in dem Zeitpunkt, als sich der Protest dort formierte. Und dann waren direkt auch ganz viele Polizisten da und keiner wurde mehr rein oder rausgelassen. Als ich da war, es sah vielleicht aus, als ob 100 Leute da waren. Es hörte sich an, als ob mindestens 1000 da waren. So laut war das. Und als ich dann wegging, weil ich keine Zeit hatte, jetzt endlos zu warten, hat man gehört aus allen Ecken und Enden, wie ein riesen Polizeiaufkommen kam. Aber diese Demonstration dort, das waren im Wesentlichen Studenten, Schüler, ja, mehr Alternative, also jetzt nicht gerade besonders bedrohlich aussehende Leute. Und der hielt sich halt auch wirklich in Grenzen, dieser Protest.
Wie wird denn Deutschland aktuell gesehen aus amerikanischer Sicht? Sehen die uns als kaputtes Land? Was ja nicht stimmt. Also wir haben sicherlich Reformstau und es geht ein bisschen langsamer, als es gehen könnte. Aber kaputt, das ist, also die Diagnose teile ich jetzt nicht.
Es gibt schon Berichte auf der ersten Seite vom Wall Street Journal, von New York Times, Washington Post, hier und da, aber die sind eher kleiner. Also ich glaube, dass das Bewusstsein für Deutsche, also wenn du jetzt hier Amerikaner auch an der Wall Street, wenn du denen die Pistole an die Brust setzt und sagst, wie heißt der deutsche Kanzler? Da müssten die bestimmt viele eine Minute überlegen. Also dass es Merkel nicht mehr ist, das wissen sie. Scholz kriegen sie vielleicht noch so gerade auf die Latte, weil der lange dran war. Aber ich weiß nicht, ob sie sofort auf Merz kommen würden. Ich glaube, Europa insgesamt, das ist ihnen schon präsent. Die auch militärisch im Hinblick auf die Ukraine und jetzt gerade auf die Wahl in Ungarn, das nimmt man wahr. Aber Deutschland speziell sehe ich jetzt nicht so.
Ungarn nimmt man wahr, dass da J.D. Vance nichts bewirkt hat und Orban gescheitert ist. Das kriegen die mit.
Genau, also wenn es mal so Spitzen gibt, wie zum Beispiel, wenn J.D. Vance total unverschämt kommt auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder was Rubio gesagt hat in diesem Jahr, war ja, wenn man hinter den Wortlaut guckte, auch nicht so freundlich, wie es zunächst interpretiert wurde. Solche Sachen nimmt man dann punktuell schon wahr. Aber die deutsche Wirtschaft und genau, was da jetzt los ist, glaube ich nicht so. Ich meine, man weiß generell, dass Deutschland Probleme mit Energie hat und mit Flüchtlingspolitik. Das weiß man deswegen, weil man mit Energie allgemein hellhörig ist und weil man weiß, dass Deutschland da eine Selbstmordpolitik betrieben hat. Das ist schon über die Jahre hier angekommen. Und Flüchtlingspolitik, weil die in Deutschland halt wirklich extrem war und weil die auch hier ein Problem ist und das auch durchaus unter Demokraten hier die US-Flüchtlingspolitik als Problem angesehen wurde. Also viele Demokraten und wenn ich mich als Demokratin bezeichne, aus meiner eigenen Sicht, ich finde auch offene Grenzen nicht okay. Die müssen, also jeder, der ins Land kommt, muss geprüft sein. Und wenn er Asyl oder irgendwas anderes beantragt, ist völlig okay. Aber man muss wissen, wer reinkommt. Das war eben lange Jahre nicht der Fall. Und in Deutschland war es halt ganz extrem. Also das hat man schon mitbekommen.
Wie ist denn die Stimmung, was diese Ölkrise, diesen Iran-Krieg angeht? Gibt es da irgendwelche Signale, dass sich das irgendwann mal löst? Oder geht dieses Chaos da auch weiter munter weiter?
Ich persönlich glaube, es geht munter weiter. Aber ich habe das Gefühl, hier CEOs und Leute an der Wall Street, auch die ich gestern getroffen habe, außerhalb der Börse, das ist so ein unglaubliches Szenario. Das war so ein Tabu, so, ja, das hat man gar nicht für möglich gehalten, obwohl es angedroht war vom Iran, dass es tatsächlich passieren würde, dass die Meerenge blockiert würde, dass Donald Trump sowas provozieren würde, dass die Konsequenzen auch weitergedacht in den indirekten Effekten und alles, was Dünger und Halbleiter und alles Mögliche an Petrochemikalien betrifft, dass die Auswirkungen so enorm sind, so allumfassend, dass man sagt, das überschreitet, da kann man gar keine Szenarioanalyse mehr zu machen, weil es so extrem wäre, dass die Leute so ein bisschen intellektuell die Waffen gestreckt haben und gesagt haben, okay, wir sehen uns das näher an, je mehr passiert, wir können gar nichts projizieren auf die Zukunft konkret.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was die neue Woche bringt. Sandra, mach dir noch ein schönes Wochenende. Wir sprechen. Bis bald. Bleib gesund.
Ja, du auch, Uli. Dankeschön. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.